Viele Zeitgenossen fragen sich, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Und Sie müssen mir ein Zeichen geben, wenn es zu leise wird. Also wenn Sie mich nicht mehr verstehen, müssen Sie irgendwie Bescheid geben. Warum bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Was könnte ich sinnvollerweise tun? Wer mit Jesus lebt, wer Jesus kennt, braucht nicht lange nach einer Antwort zu suchen. Wozu bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Was könnte ich sinnvollerweise tun? Die Antwort haben wir schon in der Lesung von Bruder Bügeln gehört. Vers 43, Markus 10, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Aufforderung zum Dienst. Diese Aufforderung begegnet uns in Gottes Wort auf Schritt und Tritt. Etwa in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Ganz klar. In unserer Gesellschaft hat Dienst keinen besonders guten Klang. Es erzählte mir vor einiger Zeit eine Ausbilderin im Krankenpflegebereich. Sie sagte, es sei ein großes Problem, dass die Menschen nicht mehr dienen wollen. Die wollen sich auch im Krankenpflegebereich noch mit allen möglichen akademischen Lorbeeren schmücken. Aber diese Haltung, ich diene einem Menschen, ist sehr umstritten. In der Bibel ist es ganz anders. In der Bibel, da präsentiert sich der Sohn Gottes selbst als Urbild eines Dieners. Das haben wir im Wochenspruch. Der Menschensohn ist gekommen, nicht sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Und Matthäus 20, 28, der Wochenspruch, ist die Parallele zu Markus 10, Vers 45, was wir vorhin gehört haben. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern das Beispiel mit der Fußwaschung gegeben. Ein Dienst, ein niedriger Dienst. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, Johannes 13, dass ihr einander tut, wie auch ich euch getan habe. Und Paulus macht deutlich, das war bei Jesus nicht nur ein einmaliger Akt des Dienens, auch sein Kreuzesweg war nicht eine Ausnahme, dass er da mal gedient hat, sondern das war eine Haltung, eine Gesinnung, die sein ganzes Leben durchzogen hat. Die Gesinnung des Dienstes. Und deswegen konnte ja Paulus auch schreiben in Philipper 2, Vers 5, ein jeder von euch sei gesinnt, wie Jesus Christus es auch war, der, obwohl er in göttlicher Gestalt gewesen ist, das nicht wie ein Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern er hat alles hingegeben, um euch zu retten und euch zu dienen. So sagt Paulus, nach diesem Modell sollt auch ihr leben. So sollt auch ihr gesinnt sein. Und natürlich weiß Paulus auch, dass Jesu Dienst einmalig ist und dass Jesu Dienst nicht auf ein vorbildliches Leben beschränkt werden kann. Jesus hat unendlich viel mehr getan, als uns nur ein Vorbild zu geben. Er hat uns gerettet, er hat alles für uns gegeben. Und selbst wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, werden wir seinem Vorbild niemals auch nur annähernd nachkommen auf dieser Erde. Er hat alles getan. Er hat mit seinem Blut am Kreuz die Strafe für deine und meine Schuld bezahlt. Und wenn du ihm das glaubst und dich vor ihm beugst, dann bringt er dich damit in den Himmel auf ewig. Wenn du ihm das glaubst. Und dennoch, wer zu Jesus gehört, der wird von Jesus auch in Dienst genommen. Der ist nun gefordert und bevollmächtigt, seinem Herrn und dieser Welt zu dienen. Nicht um eine Pflicht zu erfüllen oder um gut dazustehen, sondern aus innerer Überzeugung, aus einer Gesinnung des Dienens heraus. Und die Frage für uns als Christen ist nicht, ob wir dienen sollen, sondern an welcher Stelle wir dienen. An welcher Stelle? Paulus hat von sich selbst nicht nur als Apostel gesprochen, sondern er hat sich immer wieder auch als Diener bezeichnet. 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Oder Epheser 3, Vers 7. Da bezeichnet Paulus sich als ein Diener des Evangeliums bin ich geworden. Jeder Christ ein Diener. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn Paulus jetzt in 1. Timotheus 3, Vers 8, in der Fortsetzung unserer Predigtreihe, das Amt der Diener oder Diakone, so kann man das auch übersetzen, besonders anspricht, dann meint er damit nicht, das sind die einzigen Diener der Gemeinde. Und alle anderen können entweder herrschen oder pennen und sich ausruhen. Was meint er dann aber? Unmittelbar vor unserem Predigttext. Wir haben das vor 14 Tagen ausführlich behandelt in 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Da hatte Paulus ja die Leitlinien für Leiter aufgezeigt. So, ich hoffe, Sie können mich so einigermaßen verstehen. Ja. Gut, noch nicken Sie, gut. Ich darf noch mal kurz dran erinnern, diese Leitlinien für Leiter, Mann einer einzigen Frau, besonnene Selbstdisziplin, Gastfreundschaft, Lehrfähigkeit, kein Weinsäufer, friedliebende Geduld soll ihn prägen, nicht geldgierig soll er sein, ein guter Hausvater, kein Frischbekehrter, damit er nicht sich überhebt, und schließlich soll er ein gutes Zeugnis gegenüber der Welt haben. Das kann man alles nochmal ausführlicher nachhören über www.beg-hannover.de. So, und wenn Paulus dann ab Vers 8 mit den Dienern, mit den Diakonen fortsetzt, dann heißt das nicht, die einen in Vers 1 bis 7, die sollen leiten und herrschen, und die anderen ab Vers 8, die sollen dienen. In der landeskirchlichen Struktur, einige kennen das ja noch, da hat man ja zusätzlich zu dem Amt der Pastoren die Diakone eingeführt, auch in manchen Freikirchen. Diese Diakone haben eine kürzere Ausbildung als die Pastoren. Die sind in der Regel für einzelne Aufgabenbereiche zuständig, wie Jugendarbeit, Kinderarbeit, Seniorenarbeit. Ich selbst habe als Pastor kaum mit Diakonen zusammengearbeitet, weil die Gemeinden für eine solche Stelle meistens kein Geld hatten. Nur einmal für kurze Zeit, und der Diakon, der war sehr in Ordnung, muss ich sagen. Der war wirklich sehr in Ordnung. Aber in den Pfarrkonferenzen, da hört man immer wieder von Kompetenzgerangel. Manche Diakone fühlen sich untergebuttert, ausgenutzt. Und mancher Pfarrer achtet eifersüchtig darauf, dass der Diakon nicht zu viel Einfluss bekommt und dem Pfarrer nicht zu ähnlich wird. Viele Pfarrer dachten so im Sinne des Reimes, der Diakon soll sich bescheiden, ich kann ihn sowieso nicht leiden. Und unter Diakonen pflegte man den Knüttelvers, der Pfarrer zittert schon auf seinem Thron, bald herrsche ich, der Diakon. Genau dieses Machtgerangel, diesen innerkirchlichen Klassenkampf, diesen innergemeindlichen Klassenkampf meint Paulus eben nicht. Diakone sind nicht zum Herrschen da, um irgendwelche Leute von Thronen zu stoßen, die es sowieso nicht gibt, sondern zum Dienen. Aber sie sind nicht die einzigen Diener der Gemeinde, sondern alle sollen einander und miteinander dienen. Auch Leitung ist ein Dienst. Und auch Leitung ist nur dann heilsam und fruchtbar, wenn sie in einer Dienstgesinnung erfolgt. Leiten kann einer nur, wenn er Opferbereitschaft hat. Wenn er gelernt hat, die eigenen Interessen und die eigenen Befindlichkeiten hinten anzustellen. Sich immer wieder einzuordnen und unterzuordnen und Geduld zu haben. Nur dann kann einer leiten. Dienst ist überall gefragt. Und wenn sich schon das Haupt der Gemeinde, Jesus, als Diener versteht, wie viel mehr gilt das dann für alle, denen er in diesem Leib Aufgaben anvertraut? Also halten wir fest, jeder Christ ein Diener. Paulus schreibt, 1. Korinther 12, Vers 5, es gibt viele verschiedene Dienste. Kinder unterrichten, Gespräche im Seniorenheim führen, Toiletten im Gemeindehaus säubern, Einladung zum Gottesdienst verteilen, Predigten übers Internet verbreiten, Predigtaufnahmen technisch überarbeiten, Kranke besuchen, Fahrdienst übernehmen, regelmäßige Fürbitte und. Die Liste ist endlos. Kein Wunder, dass der Begriff Diener und Dienen in der Bibel an ganz vielen Stellen vorkommt, in diesem allgemeinen Sinne. Nur an zwei Stellen wird der Begriff Dienen für ein bestimmtes Amt beziehungsweise für eine bestimmte Position verwendet. Einmal in Philipper 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi, an alle Heiligen, in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Das ist eindeutig als Amt gemeint. Und dann eben hier in unserem Predigttext, in unserer Reihe, 1. Timotheus 3. Es ist nicht ganz einfach zu rekonstruieren, was diese Diakone eigentlich gemacht haben im Einzelnen. Sehr interessant, das wird hier nicht gesagt. Paulus beschreibt nicht die konkrete Arbeit, die sie machen sollen. Und das kann man auch nicht so leicht rekonstruieren, sondern er beschreibt die Haltung, in der sie ihren Dienst tun sollen. Viele Ausleger vermuten, dass sich die Diakone vor allem um wichtige praktische Aufgaben in der Gemeinde gekümmert haben. Man kann das auch mit Helfer übersetzen, das ist vom Begriff her gut denkbar. Die Gemeinde hat auch von Anfang an ein weites Feld sozialer Verantwortung wahrgenommen in ihrem Bereich. Und da waren Leute nötig, die das koordiniert haben und in die Hand genommen haben. Und Apostelgeschichte 6 etwa schildert ja das Beispiel der Witwenspeisung, als die Apostel plötzlich merken, sie kommen gar nicht mehr dazu, ihre seelsorgerliche und lehrmäßige Arbeit zu tun und sie haben zu wenig Zeit zum Beten, weil sie in alle möglichen praktischen Sachen ständig reingezogen werden. Und dann werden speziell Leute beauftragt, die sich darum kümmern. Die werden da nicht Diakone genannt, aber das ist ein Beispiel für einen praktischen Dienst, in den man Mitarbeiter einsetzt. Und für die Zukunft wäre das schon eine Überlegung, ob man nicht für spezielle praktische Aufgabengebiete in der Gemeinde Diakone berufen sollte, die sich im Auftrag der Gemeinde darum kümmern und weitere Mitarbeiter integrieren. Das wäre von diesem Text her zu überlegen. Aber Achtung, unser Text ist nicht nur für jene Leute wichtig, die mal in so eine spezielle Diakonenaufgabe hineingehen können, sondern dieser Text geht uns alle an. Denn an diesen Diakonen zeigt Paulus zugleich ein Modell für uns alle. Ein Modell, an dem wir alle nochmal vor Augen geführt bekommen, was es bedeutet, in einer Gemeinde zu dienen. In welcher Haltung das geschehen soll. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, Zitat, Paulus schrieb 1. Timotheus einige 30 Jahre nach der Geburt der Gemeinde am Pfingsttag. Die Gemeinde war zu einer Größe angewachsen, die es nötig machte, offiziell Diakone in ihr Amt einzusetzen. Diese sollten damit zugleich als Vorbild für den Dienst in der ganzen Gemeinde wirken. Und so ist das, was hier steht, für jeden von uns wichtig. Und darum ist es vielleicht sogar gut, dass hier nicht ein einzelnes diakonisches Aufgabengebiet genauer beschrieben wird. Also Witwenspeisung, Kleiderkammer, Krankenbesuche, Einladungsaktionen. Vielmehr geht es Paulus um die Haltung, um die Gesinnung, die wir alle für unseren Dienst in der Gemeinde benötigen. Was soll die Gesinnung eines Dieners Jesu bestimmen? Und so fängt er dann an. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein. Desgleichen, weil er eben ja über die Leiter gesprochen hat. Bisher hat er über die Ältesten gesprochen, hat er für die Kriterien benannt. Jetzt hat er ebenso, auch für die Diakone gibt's Kriterien. Auch für die anderen Dienste und Diener in der Gemeinde legt der Herr bestimmte Kriterien und Maßstäbe fest. Desgleichen auch für die Diakone. Und wenn wir uns diese Kriterien jetzt anschauen, dann sehen wir, sie haben alle mit Klarheit zu tun. Ein Diener braucht Klarheit. Ein Diener braucht Klarheit. Erstens, ein klarer Charakter. Vers 8. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen. Ein klarer Charakter. Auch bei den Dienern setzt Paulus wieder mit diesen Charaktermerkmalen an. Das kennen wir ja schon von den Leitern. Man könnte sagen, auch das Geistlichste ist persönlich. Auch das Geistlichste ist persönlich. Es ist immer die ganze Person betroffen. Wenn du Jesus dienen willst, dann geht es um deine ganze Persönlichkeit. Dann kannst du nichts ausnehmen. Wir können den Menschen nicht aufspalten, hier das Geistliche, dort das Persönliche. Hier der Mitarbeiter Gottes, dort der Nachbar und Familienvater. Hier der Sonntag, dort der Alltag. Hier die religiöse Sonderwelt in der Gemeinde, dort die knallharte Realität in der Nachbarschaft oder in der Schule oder am Fließband oder im Institut. Nein, sagt Paulus, auch das Geistlichste ist persönlich. Auch deine Mitarbeit in der Gemeinde ist persönlich. Da sollst du persönlich integer sein. Ehrbar steht hier. Ehrbar, das heißt so viel wie ernsthaft, respektabel, ernst zu nehmen. Nicht so ein Henki-Penki-Typ, der sich selber nicht ernst nimmt. Ehrbar. Das heißt nicht humorlos. Das heißt nicht steif im Verhalten. Manche Pastoren sprechen von der Kanzel mit einer ganz sonoren, tiefen Stimme. Also nicht mit so einer tiefen wie ich heute, aber so mit einer anderen tiefen Stimme. Und vielleicht soll das ehrbar klingen, es wirkt manchmal aber eher komisch. Das ist ja nicht eine Frage nur der äußeren Form. Ehrbar meint, die Menschen sind so, dass man vor ihnen Respekt haben kann, weil sie glaubwürdig sind, weil sie integer sind, weil sie offen sind, weil sie nichts vorspielen. Und wie diese Ernsthaftigkeit sich auswirkt, macht Paulus dann an drei Beispielen deutlich, an drei Verneinungen, was so ein ernsthafter Mensch nicht ist. Es geht immer noch um den klaren Charakter. Ein ernsthafter Mensch ist nicht doppelzüngig, sagt Paulus. Da steht im Griechischen richtig, die Logos, zwei Wort, Doppelzunge. Jemand spricht wie mit zwei Zungen. Zu A sagt er, ach du, ich finde dich ganz gut, ich bin ganz mit dir einverstanden, ich stehe ganz auf deiner Seite. Und zu B sagt er, oh, oh, mit A, da läuft ja vieles schief. Das ist doppelzüngig. Die eine Zunge spricht so und die andere Zunge spricht anders. Und Paulus sagt, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass du ins Gesicht anders redest als hinter dem Rücken. Es darf nicht anders sein, dass du einmal so sprichst und einmal anders. Das ist Schuld und damit kannst du keine Verantwortung vor Gott übernehmen. Deswegen spricht ja der Volksmund auch von einer gespaltenen Zunge. Das ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie dieser Begriff hier. Und Paulus sagt, wer Jesus dienen will, der soll mit seinen Worten sorgsam umgehen. Er soll klar sein, eindeutig, aufrichtig, ehrlich. Soll sagen, was Sache ist, in Freundlichkeit, Rücksicht. Und das heißt auch, er soll nicht hinter dem Rücken schlecht reden. Nicht doppelzüngig. Und dann das nächste, kein Säufer. Die Diener sollen ein diszipliniertes Leben führen, auch in der Weise, wie sie mit Genussmitteln etwa umgehen. Nicht schändlichen Gewinn suchen ist das nächste. Sie sollen ein geheiligtes Verhältnis zu ihrem materiellen Besitz haben. Sie dürfen ruhig erfolgreiche Geschäftsleute sein. Das kommt ja der Gemeinde dann auch wieder zugute. Aber sie sollen nicht mit Geldgier ihre Arbeit betreiben. Und sie sollen ihre Geschäfte nur mit lauteren Mitteln voranbringen. Das ist hier alles eingeschlossen. Nicht schändlichen Gewinn suchen. Kannst Gewinn suchen, aber nicht schändlichen Gewinn. Und hier sehen wir, wie Paulus mit wenigen Strichen das zeichnet, was wir einen klaren Charakter nennen können. Hier sind vier Bereiche unserer Person angesprochen. Das gesamte Verhalten, ehrbar. Unser Reden, nicht doppelzüngig, sondern aufrichtig, eindeutig. Unser Umgang mit Genussmitteln, also der Griff zur Flasche. Und unser Umgang mit dem Geld. Wenn Sie so wollen, die Frage nach dem Griff in die Kasse. Und gerade Diakone hatten ja auch mit Spenden zu tun und da war es erst recht wichtig, dass sie an dieser Stelle absolut integer und zuverlässig aufgetreten sind. Also wer Jesus dienen will, soll sich auch in diesen Bereichen von Jesus prägen lassen, sich von Jesus in Zucht nehmen lassen, sich von Jesus heiligen lassen, sich von Jesus immer wieder reinigen lassen. Auch das Geistlichste, auch der geistliche Dienst ist persönlich. Das ist das Erste, klarer Charakter. Aber dann geht es schon weiter. Nachdem Paulus den Charakter des Dieners angesprochen hat, geht er dann auf seine theologischen Überzeugungen ein. Vers 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Eine eigentümliche Formulierung. Ein Diener braucht nicht nur einen klaren Charakter, heißt das, sondern er braucht auch zweitens eine klare Lehre. Eine klare biblische Überzeugung. Man könnte ja auch denken und sagen, naja gut, wenn sich diese Diakone stärker um praktische Aufgaben kümmern, dann kommt es nicht so drauf an, wie klar und treu sie nun in der biblischen Lehre im Einzelnen sind. Hauptsache, sie sind praktisch und zuverlässig und der Rest findet sich schon. Schauen wir nicht so genau hin. Und dagegen sagt Paulus, nein, nein. Auch diese Diakone, also alle Diener, sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis meint nicht hier eine Geheimlehre, sondern Paulus, wenn Paulus Geheimnis sagt, meint er die Wahrheit, die früher verborgen war und die jetzt offenbart ist. Schritt für Schritt offenbart Gott seine Geheimnisse. Also das Geheimnis ist die jetzt geoffenbarte Wahrheit. Und der Glaube, dieser Begriff bezeichnet in den Timotheus- und Titusbriefen oft die gesamte Glaubenslehre, die gesamte Glaubenswahrheit. Die muss dann auch persönlich ergriffen werden, aber der Glaube meint die Glaubenslehre, die Glaubenswahrheit. Und so sollen wir die offenbarte Glaubenswahrheit, wenn man so will, die ganze biblische Wahrheit, die ganze biblische Offenbarung ist hier gemeint, bewahren, festhalten, kennenlernen, darauf achten, ernst nehmen. Das ist hier gemeint. Das heißt also, der Diener soll nicht nur charakterlich integer sein, sondern auch lehrmäßig integer. Paulus wird das dann später in 1. Timotheus 4 noch weiter ausführen. Und darum kann ich als Christ auch nicht sagen, na ja gut, ich komme vor allem wegen der Gemeinschaft in die Gemeinde und freue mich, wenn ich da die Mitchristen treffe und wir ein Käffchen zusammen trinken können. Das ist alles schön, das ist auch wunderschön. Freue ich mich auch immer drauf. Aber naja, was dann nun so gelehrt wird im Einzelnen, das ist nicht so mein Ding. Paulus sagt, es soll dein Ding sein, es muss dein Ding sein. Wenn du im Dienst des Herrn Jesus stehen willst, dann soll und muss dir die biblische Lehre wichtig sein. Weil das der Weg ist, über den Gott zu dir redet, über den du ihn persönlich besser kennenlernst, über den du auch die nötige geistliche Kraft und Veränderung erfährst. Und deswegen brauchst du auch als Diakon und in welchem Dienst auch immer du stehst, eine klare Lehre. Weil die Ausrichtung deines praktischen Dienstes davon geprägt wird. Was du machst, wenn du ins Krankenhaus gehst, wird davon abhängen, welche Lehrüberzeugung du hast. Wie du mit deinem ganzen praktischen Leben umgehst, wird davon abhängen, was du für wahr hältst. Welchen Grundlagen du glaubst. Und im Übrigen, wie willst du Gott besser kennenlernen? Und du sollst ja ein Diener deines Herrn sein. Du sollst ja nicht einfach nur so ein am langen Zügel geführter Erfüllungsgehilfe sein. Du sollst ja nicht nur einfach so ein christlicher Pflichtarbeiter sein, der seine Sache macht, weil er sie eben macht. Oder weil man das so erwartet oder weil er sie machen muss. Du sollst ein Diener deines Herrn sein. Und wie willst du diesen Herrn besser kennenlernen, wenn du seine Offenbarung nicht kennenlernst, in der er sich dir zeigt? Wenn du seinen Brief nicht liest, den er dir hat schreiben lassen, sag mir, wie willst du ihn dann kennen? Und im Übrigen auch deine Charakterprägung wird durch das bestimmt, was du glaubst. Jesus sagt, dass er durch sein Wort unseren Charakter prägt. Dass er durch sein Wort die Schuld in unserem Leben aufdeckt. Dass er durch sein Wort uns auch Mut zur Veränderung schenkt. Dass er durch sein Wort sagt, wo es lang geht. Und deswegen brauche ich in allem eine klare Lehre. Eine ganz enge Nähe zu dem, was Gott uns in seiner großartigen Offenbarung mitteilt. Und es ist wichtig, dass der Herr uns ein Herz schenkt, das dafür schlägt. Und darum betont Paulus eben auch wegen dieser Charakterprägung diesen engen Zusammenhang von Glaubenslehre und Gewissen. Sind Sie vielleicht darüber gestolpert, dass hier steht, Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren? Ja, was hat denn bitte schön das Gewissen damit zu tun? Nur eine ganze Menge. Wir sollen uns um ein reines Gewissen bemühen. Wir sollen nur das tun, heißt das, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Das in Übereinstimmung steht hier mit dem Worte Gottes. Nur das sollen wir tun. Denn andernfalls wird uns ein schlechtes Gewissen irgendwann mal dazu bringen, dass wir die Wahrheit nicht mehr so ernst nehmen. Die Lehre nicht mehr so ernst nehmen. Also Beispiel Steuerhinterziehung. Gottes Wort, Gottes Lehre sagt hier, die Bibel sagt, wir sollen ehrlich sein. Wir sollen das nicht machen. Wir sollen unsere Steuern ehrlich zahlen. Auch wenn wir uns noch so sehr ärgern über die ungerechte Steuergesetzgebung. Können wir versuchen, politisch zu ändern. Also, Gottes Wahrheit sagt, wir sollen ehrlich sein. Und darum, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir mit schwarzen Kassen arbeiten, wenn wir Steuern hinterziehen, bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Hoffentlich. Und wenn wir nun trotz eines schlechten Gewissens und mit einem schlechten Gewissen so weitermachen, was wird dann geschehen? Dann werden wir auf Dauer abstumpfen. Weil keiner dauerhaft ein schlechtes Gewissen aushält. Entweder werden wir die biblische Lehre nicht mehr so ernst nehmen, zumindest an diesem Punkt nicht so ernst nehmen. Immer wenn sowas kommt, werden wir drüber weghören. Und wenn wir die biblische Lehre erstmal an einem Punkt nicht mehr ernst nehmen, weil er uns unbequem ist, werden wir sie bald an vielen anderen Stellen auch nicht mehr ernst nehmen, wo es uns unbequem ist. Und so stumpfen wir immer mehr ab, auch in unserem Wahrheitsgewissen. Oder wir werden die biblische Lehre so verdrehen und verändern, dass sie besser zu unserem Verhalten passt. Die Möglichkeit haben wir auch noch. Und darum zeigt Paulus hier diesen engen Zusammenhang von Wahrheit, von reiner Lehre und reinem Gewissen. Das hat er übrigens auch schon in Kapitel 1, Vers 5 und Kapitel 1, Vers 19 gemacht. Dass er gesagt hat, ein reines Gewissen hängt ganz eng zusammen mit der Wahrheit, mit der Lehre. Ein reines Gewissen ist was? Ein reines Gewissen ist die Folge eines treuen Lebens mit Jesus. Dass du lebst aus der Gewissheit seiner Vergebung. Dass du lebst in der Gewissheit, ich stimme mit seinem Willen überein. Und wenn etwas schief läuft, dann erinnert mich mein Herr und er zeigt es mir in seinem Wort. Und er lässt mich nicht eher Ruhe, bis die Sache wieder vergeben ist, bis sie ausgeräumt ist, bis sie geklärt ist. Und so hängt das ganz eng zusammen. Das theologische Denken, die Lehre und das Gewissen. Und darum braucht ein Diener des Herrn auch auf diesem Feld Klarheit. Das ist also das Zweite. Erstens ein klarer Charakter. Zweitens verbunden eine klare Lehre mit einem klaren Gewissen. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Vers 10. Das Dritte, was ein Diener des Herrn braucht, ist eine klare Bewährung. Paulus sagt hier in Vers 10, und man soll sie, also die Diener, zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Es geht hier also auch um Bewährung eines Dienstes. Und prüfen, das meint nicht unbedingt ein formales Testverfahren, also dass sie da vor irgendeine Instanz gestellt werden, wie bei der Abi-Prüfung. Prüfen bedeutet schon gar nicht, dass wir im Leben von Glaubensgeschwistern herumschnüffeln, so nach dem Motto, na, mal sehen, was wir da noch so alles finden, was da noch so alles rauskommt, welche Leichen da möglicherweise noch im Keller liegen. Nein, das nicht, aber wenn jemand einen bestimmten Dienst übertragen bekommt, soll sein gesamtes Lebenszeugnis von Bewährung zeugen. Soll sein ganzes bisheriges Auftreten in Betracht gezogen werden. Bei der Frage, ist er, ist sie geeignet für diesen oder für jenen Dienst? Und manchmal müssen Dinge dann noch geklärt werden. Ist ja gut, wenn es geschieht, wenn es geklärt wird. Und hat sich jemand, soweit man das bisher sehen kann, bewährt? Und dann kann man erwarten, dass er der Gemeinde an dieser Stelle auch helfen kann. Also eine klare Bewährung. Wir lesen Vers 10. Und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Sollen sie es machen, die Arbeit. Klare Bewährung. Und dann? Tja, dann kommt ein interessanter Hinweis auf die Frauen. Und da sind sich die Ausleger nicht einig. Auch die bibeltreuen Ausleger sind sich da nicht einig. Ist ja nicht so schlimm. Was meint Paulus nun mit den Frauen in Vers 11? Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Welche Frauen sind hier gemeint? Sind das die Ehefrauen der Diakone? Oder meint das andere Frauen, die wie die Diakone einen speziellen Dienst in der Gemeinde ausüben? Also zum Beispiel Unterweisung der Kinder, Versorgung der Witwen oder ähnliches. Was meint dieser Vers 11? Nun, vom Text her muss ich Ihnen sagen, ist beides möglich. Denn da steht nicht wörtlich ihre Frauen, da steht wörtlich eigentlich nur Frauen. Desgleichen sollen Frauen. Und dann kommt's ehrbar sein, nicht verleumderisch. Und dieses typische Anschlusswort desgleichen Sie erinnern sich, mit desgleichen hatte Paulus auch schon den Abschnitt über die Diakone eingeführt. Und jetzt führt er mit desgleichen, mit diesem Signalwort, den Abschnitt über die Frauen ein. Das könnte auch darauf hindeuten, dass es sich hier um eine weitere Gruppe von Mitarbeitern handelt, nämlich von weiblichen Mitarbeitern. Ist denkbar. Und das Neue Testament zeigt uns ja, dass auch Frauen diakonische Dienste ausübten. Es können aber auch die Ehefrauen der Diakone gemeint sein, denn dieser Hinweis über die Frauen ist mitten hineingebaut in die Anweisung über die Diakone. Bis Vers 10 gibt es die Anweisung über die männlichen Diakone. Ab Vers 12 geht es weiter mit den männlichen Diakonen. Und in Vers 11 kommt dieser Hinweis zu den Frauen. Ist also mitten da hineingepflanzt, könnte darauf hindeuten, dass es doch die Frauen der Diakone hier in erster Linie meint. Zumal dann ab Vers 12 die Diakone gerade nochmal auf ihre Ehe angesprochen werden. Also es ist beides denkbar. Vielleicht hat Paulus das auch bewusst offen gelassen. Vielleicht war es auch so, dass die Frauen, die größere Dienste wahrnehmen, in der früheren Zeit zunächst mal oft die Frauen der Diakone gewesen sind. Auch das kann sein, dass es also sowohl die Frauen der Diakone als auch eine spezielle Dienstgruppe sind. Ist alles denkbar. Worum geht es hier? Es geht darum, natürlich gelten für die Frauen, die dem Herrn dienen wollen, die gleichen Charakteranforderungen. Schauen Sie, das gleiche Wort, was wir in Vers 8 für die Diakone haben. Ehrbar. Auch die Frauen sollen ernsthaft sein. Respektabel. Im besten Sinne des Wortes gewichtig. Das heißt, dass man sie respektiert. Und auch bei den Frauen, schauen Sie hin, das ist fast parallel gebaut, wird auf den Umgang mit ihrem Reden abgehoben. Was sollen sie nicht sein? Verleumderisch. Die Männer sollen nicht doppelzüngig sein und die Frauen hier sollen nicht verleumderisch sein. Sie sollen nicht hier irgendwelche Gerüchte über irgendwelche Leute streuen. Die Männer sollen natürlich auch nicht verleumderisch sein, aber hier wird es eben nochmal speziell zu den Frauen gesagt. Dann sollen die Frauen nicht nur nicht verleumderisch sein, sondern sie sollen nüchtern sein. Zu den Diakonen hatte Paulus gesagt, keine Säufer. Zu den Frauen sagt er jetzt, nüchtern, das ist noch umfassender. Das betrifft ja nicht nur den Umgang mit Rauschmitteln, das betrifft den ganzen Zugang zum Leben. Nicht schwärmerisch, nicht immer gleich emotional so mitgerissen, dass kein klarer Gedanke mehr möglich ist. Nüchtern. Wenn du dem Herrn dienen willst, will er dir Nüchternheit schenken. Und dann das Nächste, sie sollen treu und vertrauenswürdig in allen Dingen sein. Bei den Männern hatte Paulus vom Umgang mit Geld gesprochen. Und bei den Frauen macht er es wieder breiter und sagt, das gilt generell natürlich für den Umgang mit Geld, aber insgesamt treu, vertrauenswürdig. Also, in jedem Fall wird deutlich, auch Frauen sollen in der Gemeinde in verantwortungsvollen Aufgaben dienen. Die Bibel sagt natürlich ganz klar, das haben wir ausführlich behandelt, dass bestimmte Aufgabenbereiche Männern vorbehalten sind. Die Aufgabe der Gemeindeleitung, die Aufgabe der öffentlichen Verkündigung an die gesamte Gemeinde. Frauen sollen nicht in allem das Gleiche tun wie die Männer. Wir haben kein christliches Gender Mainstreaming. Aber der Dienst der Frauen ist völlig gleichwertig. Und deswegen wird an den Dienst der Frauen auch ein genauso grundsätzlicher und anspruchsvoller Maßstab angelegt. Auch das macht Paulus hier deutlich. An den Dienst der Frauen genauso wie an den Dienst der Männer. Auch Frauen brauchen einen klaren Charakter. Auch Frauen, auch wenn der von Männern nicht immer ganz durchschaut werden kann, aber das ist was anderes. Auch Frauen brauchen eine klare Lehre. Auch Frauen brauchen in dem Sinne klare Bewährung. Das alles gilt auch für Frauen. Und zum Schluss kommt Paulus dann noch ein letztes Mal zu den Männern zurück. So als wollte er den dienenden Männern noch einen letzten Punkt in Erinnerung rufen, den wir nicht vergessen dürfen. Das ist Vers 12. Die Diakone sollen ein jeder, der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Hause gut vorstehen. Viertens also ein klares Familienleben. Ein klares Familienleben. Das hatten wir ganz ähnlich ja schon bei den Leitern gesehen. Das bedeutet übrigens nicht, dass ein Leiter oder ein Diakon in jedem Fall verheiratet sein muss. Paulus war es ja selbst nicht. Er war ja auch alleinstehend. Damit, Mann einer Frau, hatten wir schon gesehen, ist auch nicht gesagt, dass die anderen Christen ruhig in Polygamie leben dürfen, nur die Leiter und die Diakone sich auf eine Frau beschränken müssen. Das ist absolut auch nicht hier gemeint. Es war klar, dass von Gott die eine Ehe vorgesehen war. Die Bibel kennt zwei legitime Schöpfungsformen, die Gottes Willen gemäß sind. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau oder dass einer alleinstehend bleibt. Das sind die beiden Grundformen, die Gott für unser Zusammenleben in dieser Welt vorgesehen hat. Weitere Formen sind von der Bibel her nicht vorgesehen. Und so soll nun der Mann, wenn er verheiratet ist, dann soll er sich bitteschön auch als Ehemann und als Vater bewähren und bewährt haben. Er wird mit Sicherheit kein perfekter Ehemann sein und er wird mit Sicherheit kein perfekter Vater sein. Aber er soll glaubwürdig darin sein. Und wörtlich kann man übersetzen, der Diener soll ein Eine-Frau-Mann sein. So war es auch schon bei den Leitern. Ein Eine-Frau-Mann. Ein Mann, der ganz auf eine Frau fixiert ist, auf seine Frau, der sich als Frau exklusiv seiner eigenen Frau zuwendet und nicht mit anderen spielt. Der dieser Frau ganz treu und ergeben ist, auch in seinen Blicken und Gedanken. Er kann zu anderen Frauen, sagten wir schon bei den Leitern, ein gutes, freundschaftliches Verhältnis pflegen. Aber er soll auch mit anderen Frauen nicht herumschäkern. Klarheit ist gefragt. Ein glaubwürdiger Ehemann und ein klares Familienleben. Dazu gehört eben auch, dass er ein verantwortungsbewusster Vater ist. Ja, hier steht, sie sollen ihren Kindern gut vorstehen. Sie sollen ihren Kindern eine gute Orientierung, eine gute Führung angedeihen lassen, solange die bei ihnen im Hause sind. Er soll seinen Kindern Geborgenheit geben. Er soll mit seinen Kindern in einer so engen Kommunikation leben, dass da eine innere Verbindung da ist und man sich mitteilen kann und man miteinander leben kann und begleiten und stärken auf dem Weg. Und das ist ja dann keine Einbahnstraße. Die Kinder lernen ja nicht nur von den Eltern, sondern die Eltern lernen ja auch von den Kindern. Die Kinder werden ja nicht nur von den Eltern gestärkt, sondern die Eltern werden auch von den Kindern ermutigt. Das trägt ja Früchte. Und in einem solch lebendigen Verhältnis in seinem Haus soll der Diener leben und Gott bitten, dass er das schenkt. Und dann schließlich ist hier noch von dem Haus die Rede. Mann einer einzigen Frau, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Da steht im Griechischen das Wort Oikos und das Haus, das meint nicht in erster Linie das Gebäude, in dem er wohnt. Das soll natürlich auch einigermaßen in Ordnung sein, sondern es meint alles, wenn Sie so wollen, was zum Management des Hausstandes dazugehört. Er muss nicht alles selbst machen. Er muss die Aufgaben gut verteilen, das ist richtig. Aber er trägt für alles die letzte Verantwortung. Die letzte Verantwortung für die Finanzen, die letzte Verantwortung für das Verhältnis zur Nachbarschaft, die letzte Verantwortung für die Ausbildung der Kinder. Er wird das alles mit seiner Frau gemeinsam tragen und gemeinsam beraten. Aber nach biblischem Verständnis steht der Mann für sein Haus. Und er trägt im Übrigen auch die letzte geistliche Verantwortung für das geistliche Zusammenleben in der Familie. Dass wir über Gott reden, dass wir gemeinsam beten. Und umso besser, wenn der Herr es auch schenkt, dass es uns mehr und mehr gelingt. An dem Punkt bin ich auch noch nicht ganz mit mir selbst zufrieden, muss ich sagen, dass man einfach auch noch versucht, noch öfter eine Familienandacht zu machen. Es gibt so viel Trubel, es gibt so viele auch terminliche Störungen, die in so einen Haushalt hineinragen. Und was für ein Ruhepunkt kann es sein, wenn in einer gewissen Regelmäßigkeit auch so etwas wie eine Familiennacht möglich wird. Es ist schon wichtig, dass wir miteinander beten und dass wir den Tag nicht aus der Hand legen, ohne miteinander zu Gott gesprochen zu haben. Das ist alles gut und alles wichtig. Aber was kann eine solche Hausgemeinschaft noch einmal gewinnen, wenn sie als eine Art Zentrum so eine gemeinsame Andacht haben kann? Und sei es, dass sie nur einmal in der Woche oder nur in einigen wenigen Tagen durchgeführt wird. Er steht für sein Haus. Und der Gedanke bei Paulus dahinter ist der, wie wir in der Gemeinde dienen sollen, so sollen wir auch in unseren Häusern dienen. Das waren die Maßstäbe nun, die Jesus uns gezeigt hat. Die Leitlinien, die Jesus uns durch Paulus ans Herz legen will. einem jeden Diener, einer jeder Dienerin. Wir haben gesehen, dieses Bibelwort geht uns alle an. Denn an diesen Diakonen zeigt Paulus ein Modell für uns alle. Und Jesus will uns in unserem Leben diese Klarheit immer mehr schenken. Er will uns immer mehr einen klaren Charakter schenken, dass wir immer konsequenter werden in diesen Dingen. Jesus will uns immer mehr eine Liebe zu seinem Wort und ein klares Verständnis seiner Wahrheit schenken. Jesus will es uns schenken, dass wir uns bewähren, Tag für Tag in den Aufgaben, in denen wir stehen. Und Jesus will uns dazu helfen, dass wir auch in unserem Familienleben, in der Weise, wie wir unsere Verantwortung füreinander im engsten Kreise wahrnehmen, klar sind und von ihm ausgerichtet. Das ist sein Wille. Und das will er uns schenken und darin will er uns auch wachsen lassen. Und so kann und soll sich jeder von uns fragen, wo diene ich? Heute am 10. April, wo diene ich zurzeit? Das ist eine Frage, die jeder zunächst mal mit Jesus selbst ausmachen muss im Gebet. Und ich möchte Ihnen das sehr ans Herz legen, dass Sie sich heute noch mal einen stillen Augenblick nehmen und das vor Ihrem Herrn besprechen. Herr Jesus, an welcher Stelle diene ich dir zurzeit? Und was ist dein Wille für meinen weiteren Dienst? Wo diene ich? Und wenn jemand von Gott einen bestimmten Dienst auf das Herz gelegt bekommt, den er noch in die Gemeinde stärker einbringen will, dann kann er sich damit auch an die Gemeindeleitung wenden und sagen, Leute, ich habe da eine Idee für einen speziellen Dienst, den man machen könnte, lasst uns darüber reden und beten. Und auch umgekehrt müssen die Leiter in der Gemeinde immer wieder darüber nachdenken und beten, welche Dienste in der Gemeinde sollen möglicherweise noch eingerichtet werden. Wo sind möglicherweise noch potenzielle Mitarbeiter, die in ganz bestimmten Zusammenhängen noch sehr fruchtbar sich einsetzen können. Aber ich will auch das sagen, nicht jeder Dienst muss mit einer offiziellen Aufgabe zu tun haben. Es geschieht so viel treuer, stiller Dienst, den keiner sieht und der doch so wichtig ist für das Wohlergehen und den Segen über einer Gemeinde. Es geschieht so unendlich viel treuer Dienst. Oft gerade sind es auch ältere Geschwister, die diesen Dienst tun, die zu Hause sitzen, die oft nicht mehr sehr beweglich sind und nicht mehr weit herumkommen und die treu beten, die für ihre Gemeinde beten, die für ihren Pastor beten, die für die Mitarbeiter und die Kranken und die Aufgaben der Gemeinde beten. Wie viel treuer, entscheidender Dienst geschieht ohne offizielle Aufgabe? Und es ist immer ein besonders schlimmer Verlust für eine Gemeinde, wenn solche alten, treuen Beter sterben. Und dann sollte jede Gemeinde immer sehr besorgt sein zu sagen, wer kann an die Stelle treten? Auch das ist ein so wichtiger Dienst und ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass er auch in unseren Reihen getan wird. Also es gibt sehr viele verborgene Dienste, die zählen bei Gott ganz genauso viel wie jeder offiziell eingesetzte. Und wenn du deinen Dienst darin siehst, in deinem Umfeld, bestimmten Leuten regelmäßig eine missionarische Schrift in den Briefkasten zu werfen und dafür betest, dass der Herr das Wort aufgehen lässt. Wichtig ist, und das gilt für uns alle, ihr Lieben, dass der Herr uns die Gesinnung eines Dieners schenkt. Diese Gesinnung. Natürlich bleiben wir da Lernende, solange wir hier leben. Natürlich bleiben wir darauf angewiesen, dass unser Herr uns geduldig erzieht. Natürlich stoßen wir immer wieder auf den in uns noch ruhenden Stolz oder in uns manchmal vibrierenden Stolz, der mit dieser Dienstgesinnung in Konflikt tritt. Das kennen wir doch alle. Aber Jesus will uns verändern und er hat Geduld mit uns. Und schließlich gehört zu seiner Erziehung auch, dass der Herr uns immer wieder neu ermutigt zum Dienen. Und mit einer solchen Ermutigung endet dieser Predigttext. Sehen Sie noch ein letztes Mal hin, Vers 13. Da schließt Paulus, nachdem er all dieses beschrieben hat, mit einem ganz ermutigen Ausblick. Er sagt, welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Gutes Ansehen. Jesus will dir für deinen Dienst gutes Ansehen geben. Das ist nicht vordergründig gemeint, nicht oberflächlich. Nach dem Motto, ich tue was und dafür gelte ich was. So ist das nicht gemeint. sondern Ansehen, das könnte man im Englischen eigentlich übersetzen mit Standing. Der wird ein gutes Standing haben. Er wird, eigentlich könnte man sagen, heilsamen Einfluss ausüben können. Das ist der Gedanke dahinter. Wenn du dich bewährst, wenn du treu deinen Dienst tust, dann will der Herr dir ein gutes Ansehen geben. Er will dir die Möglichkeiten geben, heilsam einzuwirken auf dein Umfeld und auf deine Gemeinde. Guten Einfluss zu nehmen. Segensreichen Einfluss. Du darfst anderen helfen, im Glauben zu wachsen. Du darfst anderen helfen, nicht in ihrer Traurigkeit sitzen und stecken zu bleiben. Du darfst anderen helfen, mit neuem Mut an die evangelistische Aufgabe heranzugehen. Du darfst anderen helfen, einfach Tag für Tag ihren Alltag wieder anzugehen, vor dem sie schon fast kapituliert hatten. Was für eine Chance, was für eine Freude. Im Sinne unseres Herrn Jesus Einfluss nehmen zu dürfen auf das Leben anderer Menschen und einer ganzen Gemeinde. Ein gutes Ansehen, einen guten Einfluss will der Herr uns schenken. Und in diesem Wort schwingt dann auch noch mit, dass dieser Dienst auch von Gott angesehen wird. Gott freut sich über deinen Dienst. Gott will dich auch segnen für deinen Dienst. Gott braucht dich nicht, Gott braucht mich nicht, Gott braucht keinen Menschen. Gott ist souverän. Gott könnte seine Sache ganz alleine durchziehen. Aber er will es mit uns tun. Und er schenkt uns die Kraft dazu. Es ist seine Gnade, dass es überhaupt geht. Und er freut sich darüber. Und er will uns dafür mit Segen beschenken. Das ist kein geistlicher Kuhhandel. Wir investieren 2 Stunden und dann kriegen wir von Gott entsprechenden Segen. Es geht um diese Dienstgesinnung und dass der Herr segnen will. Gutes Ansehen. Und dann das andere, was dem, der dient, hier in Aussicht gestellt wird. Große Zuversicht im Glauben. Wissen Sie, da steht ein ganz berühmtes griechisches Wort bei Zuversicht. Große Paresia. Und Paresia, das bedeutet so viel wie Freudigkeit. Es ist ein ganz geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Dienst und Freude. Kennen Sie das nicht auch? Da haben Sie sich durchgequält. Sie haben gesagt, eigentlich schaffe ich es heute gar nicht mehr und ich habe die Zeit nicht und es geht nicht. Und sie haben es einfach gemacht, weil sie der Überzeugung waren, der Herr will, dass ich es tue. Es war erstmal nur der pure Gehorsam. Sie hatten keine, wie wir so sagen, keine Möge. Es war eigentlich alles zu viel. Und sie haben gesagt, okay, Herr, ich weiß, es soll. Okay. Und was hatten sie am Ende? Riesige Freude. Kennen wir das nicht alle? Dass der Herr uns oft durch den Dienst, den wir tun dürfen, eine Freude schenkt, die mit nur wenig anderem vergleichbar ist. Das ist doch ein interessanter Zusammenhang. Und diese Freude steckt auch in diesem Wort Paresia. Verstehen Sie, Gott sagt nicht so, wir machen jetzt eine kalte Liste und die arbeitest du gefälligst ab. Und am Ende des Tages, dann krabbelst du zwar nur noch auf dem Boden und kannst nicht mehr und bist sauer, aber morgen trittst du wieder an. Und dann kommt die nächste Liste. Nein, Paresia. Der will uns diese Gesinnung des Dienens schenken. Und er will uns dann mit der Freude beschenken, die eine Frucht des Dienstes ist. Was für eine Aussicht. Und natürlich, manchmal weinen wir auch. Manchmal sagen wir auch, Herr, Mensch, es geht einfach nicht mehr. Und warum kommt das jetzt auch noch? Du siehst es doch. Eigentlich könntest du es so jetzt nicht machen. Solche Stunden gibt's auch. Klar, kennt auch jeder von uns. Aber am Ende schenkt er immer wieder diese Freude. Große Zuversicht, Paresia. Und wissen Sie, was aus dieser Freude erwächst? Das steckt auch in diesem Begriff Paresia mit drin. Freimütigkeit. Freimütigkeit, das könnte man auch übersetzen mit Glaubensmut. Wir dienen, der Herr schenkt uns Freude, er schenkt uns mit dieser Freude neuen Mut und da haben wir wieder die Kraft, neu loszugehen. Das ist ein sehr geheimnisvolles Wechselspiel. Es ist etwas ganz Besonderes, im Dienst unseres Herrn stehen zu dürfen. Und möge der Herr uns allen das schenken, dass uns das nie loslässt. Und das auch in Phasen, wo wir manchmal an unserer eigenen Müdigkeit fast ersticken. Der Herr uns durch sein Wort und dadurch, dass er uns mitzieht, wieder neue Freudigkeit schenkt und uns neu losgehen lässt. Es geht um seine Ehre. Und es ist auch für uns eine enorme Ehre, dass wir im Dienst dieses Königs stehen dürfen. und dass er uns dann auch noch segnen will. Und so möchte ich schließen mit dem Lied eines sehr begabten Theologen, Johann Jakob Rambach. Er hat im 18. Jahrhundert gewirkt und dieser Johann Jakob Rambach hat sich viel mit Fragen der Bibelzuverlässigkeit befasst. Und er hat einmal in einem Lied so wunderbar zum Ausdruck gebracht, was eine Freude, was für eine Ehre es ist, im Dienst dieses guten, gnädigen Gottes zu stehen. Und da hat er geschrieben, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Wer dies im Glauben schmeckt, wird nimmer mehr aus seinen Diensten gehen. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Hier kann der Geist im rechten Adel stehen. Nichts bleibt umsonst, was hier der Glaube tut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und sieht in Gnaden an den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trank ist unvergolten blieben. Er schenkt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Und diesem Herrn dürfen wir gehören. Amen.